to the edge of the town, to the dark in his laboratory. Send me out on a deep space mission, and my girlfriend made an alien out of me. Girlfriend stole my alien, 'cause you're jealous of me. My alien's got four heads, and my girlfriend, she's only got three. Girlfriend stole my alien, 'cause you're jealous of me. My alien's got four heads, and my girlfriend, she's only got three.
Radio Wüste Welle. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin am Freitagvormittag. Inzwischen ist unser Gast im Studio Herr Nollert vom Institut für Astronomie mit diversen Sonderabteilungen. Wie ist es denn aufgebaut, dieses Institut?
Ja, schönen guten Morgen. Es gibt das Institut für Astronomie und Astrophysik an der Uni Tübingen und da gibt es einmal die astronomische Abteilung, die so Dinge, die einmal optische Beobachtungen machen, die haben auch eine kleine Sternwarte da oben, die so für die Praktika benutzt wird und die beispielsweise Weltraumteleskope auch bauen. Und dann gibt es die Abteilung für theoretische Astrophysik, da wird vor allen Dingen gerechnet, wird sehr viel am Computer gearbeitet, wird sehr viel relativistische Astrophysik gemacht. Und dann gibt es noch das Institut für Computational Physics, da geht es beispielsweise um so Dinge wie Planetenentstehung.
Was ist Ihre Aufgabe?
Meine Aufgabe spielt sich ab im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs Gravitationswellenastronomie und für diesen Sonderforschungsbereich mache ich die Öffentlichkeitsarbeit.
Und dazu gehört dann auch dieser Auftritt im Radio oder was sonst noch alles?
Ja, da gehört vieles dazu. Also wir haben zum Beispiel eine mobile Ausstellung über Relativitätstheorie und Gravitationswellenastronomie zusammengestellt, die jetzt durch Schulen tourt und dort im Unterricht eingesetzt werden kann, aber auch bei Veranstaltungen auftritt. Und wir machen eben Veranstaltungen an den einzelnen Standorten. Wir haben, also dieser Sonderforschungsbereich ist ein sogenannter Transregio-Sonderforschungsbereich, was bedeutet, dass er sich über mehrere Standorte aufteilt. Und da ist einmal die Uni Jena dran beteiligt, das ist auch die Sprecheruni. Dort haben wir mal einen Einstein-Tag für Schulen organisiert beispielsweise. Dann gibt es eben die Universität in Tübingen, da hatten wir auch schon mal unsere Ausstellung gezeigt und organisieren eben heute Abend diese interstellare Begegnung. Dann gibt es die Universität in Hannover, dort wird vor allen Dingen sehr stark an Laserphysik geforscht und dann gibt es Max-Planck-Institute, einmal in Golm bei Potsdam, da wird auch sehr viel relativistische Astrophysik betrieben, die haben eine Außenstelle wiederum in Hannover und dort wird der Gravitationswellendetektor GEO 600 betrieben. Und schließlich ist noch das Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München daran beteiligt.
Wie funktioniert da die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instituten?
Ja, die Zusammenarbeit funktioniert auf vielerlei Weise. Also einmal natürlich einfach auf persönlicher Ebene. Also es ist ja ein doch, sagen wir mal, relativ spezieller Bereich und man kennt sich einfach, man arbeitet zusammen, man hat gemeinsame Ideen, gemeinsame Projekte. Dann gibt es regelmäßige Treffen, man trifft sich alle halbe Jahre an einem der Standorte und tauscht sich in Vorträgen und Diskussionen aus über das, was man gemacht hat, welche neuen Ergebnisse es gibt. Und dann gibt es zum Beispiel ein Videoseminar, was einmal in der Woche stattfindet, an dem eben unterschiedliche Standorte auch teilnehmen. Und auf diese Art kann man dann eben miteinander kooperieren, auch wenn man über ganz Deutschland verteilt ist.
Ist es so, dass es ist ein Sonderforschungsbereich, ja. Ist es dann mehr oder weniger das Einzige, was es zu dem Thema in Deutschland gibt dann auch? Wenn Sie sagen auch, es ist überschaubar, man kennt sich, ist es schon so eine Randgruppe ein bisschen
also
in der
Physik? Also man kann schon fast sagen, dass es das Einzige ist. Also dieser Sonderforschungsbereich hat auch das Ziel, diese Aktivitäten in Deutschland ein wenig zu bündeln. Es gibt eben diese Detektoren, das gibt es nicht nur in Deutschland, den GEO 600, da gibt es in den USA noch deutlich größere Geräte, die LIGO-Detektoren. Es gibt beim PISA eine italienisch-französische Zusammenarbeit und man kann diese Detektoren eigentlich nicht betreiben, einfach nur so mal einschalten und da kommt irgendwas raus, sondern man muss dann auch sehr genau Bescheid wissen über das, was man da eigentlich messen möchte, wie man die Daten auszuwerten hat. Das sind alles sehr, sehr komplizierte Dinge und deswegen muss es so eine Science Community um einen solchen Detektor herum geben. Das gibt es in den USA, da nennt man das die LIGO Science Community. Und dieser Sonderforschungsbereich hat auch ein wenig das Ziel, eben die Anstrengungen, die es in Deutschland gibt, etwas zu bündeln und da eben auch so ein bisschen eine Community zu ermöglichen und damit halt auch eine Unterstützung für diese Anstrengung zu haben. Weil diese Detektoren sind ja auch große Geräte, die sind auch sehr teuer, wobei die in den USA, die haben, wenn ich mich recht erinnere, jeder so um die 600 Millionen Dollar gekostet. Der in Deutschland war etwas billiger, der ist etwas kleiner, etwas billiger. Dafür hat er eine fortgeschrittene Lasertechnik, die demnächst in die USA exportiert wird. Auch das kommt vor. Aber diese Geräte, das ist eben nicht was, was man mal eben schnell hinstellt. Und da muss man halt einfach eine Community drumherum haben, die das auch unterstützen kann.
Ist das vielleicht auch so kompliziert, dass ein Institut das gar nicht alles leisten könnte?
Das ganz sicher. Also Sie müssen ja anfangen, wenn Sie rechnen wollen, Sie müssen mit den einsteinischen Feldgleichungen anfangen. Das sind mathematisch sehr komplizierte Gleichungen. Da müssen Sie sich erstmal über die Mathematik Gedanken machen, wie Sie überhaupt damit umgehen wollen. Dann müssen Sie numerische Simulationen machen. Auch das ist sehr, sehr schwierig. Also Computerprogramme, es gibt Eigenschaften dieser Gleichung, die Computerprogramme gar nicht mögen. Die werden dann instabil und stürzen ab. Und da muss man also sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, bis das mal so weit funktioniert, dass man was Vernünftiges rausbekommt. Sie müssen die physikalische Modellbildung machen. Sie müssen da Kernphysik zum Beispiel reinstecken. Sie müssen da Hydrodynamik reinstecken. Dann müssen Sie die experimentelle Technik, die Lasertechnik, die Sie da brauchen, ist ungeheuer ausgefeilt. Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen mit dem Laser eine Abstandsänderung messen. Auf 600 Meter Entfernung müssen Sie messen, wenn sich der Spiegel am anderen Ende um ein Tausendstel des Durchmessers eines Protons verschiebt. Also es ist wirklich unvorstellbar klein. Also Sie wissen ja, ein Atom ist schon winzig klein, ein Proton ist schon nur ein winzig kleiner Teil eines Atoms und davon müssen Sie jetzt nochmal ein Tausendstel nehmen. Und das müssen Sie da messen und da müssen Sie natürlich eine ungeheuer ausgefeilte Technik haben, die eben unter anderem in Hannover entwickelt haben. Und schließlich auch die Datenauswertung ist eine ganz schwierige Sache. Also es gibt eigene Arbeitsgruppen für jede Signalform, die man erwartet, gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigen muss, wie man gerade dieses Signal aus dem Rauschen, was man da hat, und im Wesentlichen sieht man Rauschen im Detektor, und wie man jetzt aus diesem Rauschen irgendwie noch so ein Signal herausziehen kann. Also das kann wirklich ein Institut und auch eine Universität gar nicht leisten. Und deswegen gibt es eben diese Kollaboration, die sich über ganz Deutschland erstreckt.
Das eine ist Kollaboration und Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite ist da nicht auch ein bisschen eine Rivalität da? Der eine pickt sich die Sahnestückchen, der andere ist der Sprecher der Community.
Ach nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also es ist natürlich schon immer so ein bisschen, klar, jeder möchte der Erste sein, der was findet und der Erste sein, der ein Ergebnis hat. Aber ich denke, man ist da schon sehr, sehr kooperativ. Und es hat ja auch jeder so ein bisschen, sagen wir, sein Spezialgebiet. Es ist ja nicht so, dass jetzt drei das Gleiche machen und sich jetzt gegenseitig da bekriegen, wer als Erster fertig wird, sondern es hat auch jeder ein bisschen sein Spezialgebiet. Also in Tübingen beispielsweise die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Kokotas in der theoretischen Astrophysik, die arbeiten an Oszillationen relativistischer Sterne. Das heißt also, sie haben Sterne, die sehr, sehr kompakt sind. Das ist, wenn ein Stern seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat und sein inneres Gleichgewicht nicht mehr halten kann, stürzt er in sich zusammen. Und wenn er schwerer ist als die Sonne, mit der Sonne wird etwas anderes passieren, aber wenn er etwas schwerer ist als die Sonne, wird ein Neutronenstern daraus. Der hat dann immer noch eine Masse, die ungefähr das 1,4-fache der Sonne beträgt, ist aber zusammengedrückt auf einen Durchmesser von ungefähr 20 Kilometer. Und das heißt, sie haben da wahnsinnige Effekte, die sie ausrechnen müssen. Diese Dinger können unter anderem schwingen, oszillieren. Und wenn man diese Oszillation messen kann, das ist einerseits ist das etwas, was man vielleicht wirklich messen kann, was man also möglicherweise im Detektor sehen wird. Und andererseits, wenn sie diese Oszillation messen können, dann können sie eben etwas über die Eigenschaften dieses Sterns erfahren. Genauso wie wenn Sie Schwingungen eines Musikinstruments hören, dann wissen Sie, welches Musikinstrument das ist. Und wenn Sie die Schwingungen von einem solchen Stern hören, dann wissen Sie, welche Eigenschaften dieser Stern hat. Damit beschäftigen sich die Tübinger Astrophysiker. Und dann gibt es eben die Astronomen unter der Leitung von Professor Klaus Werner. Und die untersuchen überhaupt die Verteilung solcher relativistischer Sterne. Weil man ja einfach wissen möchte, wenn ich diesen Detektor einschalte, kriege ich da jeden Tag ein Signal oder kriege ich einmal im Monat eins oder kriege ich vielleicht nur alle 10 Jahre eins. Und dafür muss man wissen, wie viele von diesen Dingern es überhaupt gibt. Und damit beschäftigen sich eben hier die Astronomen, unter anderem mit dem Professor Klaus Werner. Und dann gibt es den Professor Christian Lubig bei den Mathematikern. Und die versuchen eben gerade solche stabilen numerischen Algorithmen zu finden, die halt lange stabil rechnen können, damit man diese Objekte dann auch wirklich gut simulieren und berechnen kann und damit man überhaupt weiß, was überhaupt nachher im Detektor erscheinen kann.
Hochkomplexe Details aus der Astrophysik und Astronomie, damit man weiß, auch am Radio und das vielleicht verstehen kann, werden wir versuchen, das in der nächsten Stunde nochmal ein bisschen für ins Allgemeinverständliche auch zu übersetzen. Wir hören erstmal wieder ein bisschen Musik zur Entspannung und zwar den Spaceman von Babylon Zoo.
Please me.
Hans-Peter Noller, zu Gast im Lokalmagazin vom Institut für Astrophysik. Und da gibt es heute Abend eine ganz spezielle Veranstaltung, eine interstellare Begegnung. Was können wir uns darunter vorstellen? Die Leute auf der Straße haben nicht so viele Ideen gehabt. Klären Sie uns auf.
Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Zunächst einmal bedeutet die Begegnung, Wissenschaft trifft Theater. Es wird also wissenschaftliche Vorträge geben von ja auch bekannten Experten in Astronomie und Astrophysik. Da ist der Professor Hans Ruder hier aus Tübingen, der ja hier auch kein Unbekannter ist, und der Professor Harald Lesch, den ja auch viele sicher kennen, und den Professor Carsten Danzmann aus Hannover, der dort eben mit seinen Mitarbeitern einen Gravitationswellendetektor gebaut hat. Und es wird aber nicht nur diese Vorträge geben, sondern es wird ein Rahmenprogramm einer Theatergruppe aus Nürnberg dazu geben, mit einem Stück, das sich Kepler-Konferenz nannte und zum Internationalen Jahr der Astronomie aufgestellt wurde. Und in dieses Stück eingebettet werden die Vorträge sein. Und so die Idee dahinter ist eigentlich, wenn man über Wissenschaft spricht, öffentlich oder auch unter Wissenschaftlern, nun ist natürlich Wissenschaft eigentlich eine komplizierte Geschichte und sehr streng und sehr kompliziert, und man muss sehr formal darüber sprechen. Man hat wirklich eben mathematische Formeln, man macht komplizierte Berechnungen und man muss sich sehr streng an bestimmte Kriterien halten, welche Vorgehensweise richtig ist, welche falsch ist. Aber auch in der Wissenschaft kommt man eigentlich nicht ohne Bilder aus. Schon wenn man über Wissenschaft spricht, aber selbst wenn man als Wissenschaftler nachdenkt und versucht, Intuition zu entwickeln, Kreativität zu entwickeln, muss man sich eigentlich Bilder machen. Also wenn man zum Beispiel in der Relativitätstheorie davon spricht, dass wir in einer gekrümmten Raumzeit leben, dann ist das schon ein solches Bild. Und das heißt also, solche Bilder sind auch in der Wissenschaft eigentlich unumgänglich. Und das Theater wiederum lebt ja geradezu von Bildern. Das Theater erzeugt Bilder, es erzählt Geschichten, es regt die Fantasie an. Und deswegen haben wir uns gesagt, über Wissenschaft zu sprechen ist sehr interessant, faszinierend, aber man stößt damit doch immer wieder an Grenzen. Also wenn man irgendwie erklären will, wie riesig, wie fantastisch, wie gewaltig, wie wunderschön das Universum ist, dann kann man davon erzählen, es ist so und so viele Milliarden Lichtjahre groß und so viele Milliarden Jahre alt, und es hat sich in ein 10 hoch minus 43 Sekunden auf das 10 hoch 51-fache ausgedehnt, und spätestens dann merkt man irgendwie, ja, also da stoße ich an die Grenzen dessen, was ich da vermitteln kann. Und deswegen ist eben die Idee, wenn man jetzt Theater als Gegenpol dazu nimmt, das eben ja gerade davon lebt, Bilder zu erzeugen, Geschichten zu erzählen, dass man damit einfach nochmal eine andere Dimension öffnen kann. Also das ist die eine Begegnung, die da stattfinden wird, Wissenschaft trifft Theater. Und die Geschichte, die eben erzählt wird, das ist dann vom Inhalt her die interstellare Begegnung. Die Idee ist, dass vor 400 Jahren so die Vorgänge um Kepler, Galilei, Kopernikus, und man sagen kann, die haben so ein bisschen die moderne Astronomie eingeläutet. Und die Idee ist, dass es einen interstellaren Forschungsrat gibt, der das beobachtet hat. Und dass wegen der großen Entfernungen dauert das ja nun sehr lange, bis das irgendwo in Hunderten von Lichtjahren Entfernung ankommen kann. Die haben das beobachtet, haben dann gesagt, hey, das könnte ja langsam interessant werden da auf der Erde, wir schicken mal eine Delegation hin. Und diese Delegation kommt jetzt eben an und möchte hören, was denn hier inzwischen auf der Erde in Astronomie und Astrophysik passiert ist. Und das werden Sie heute Abend zu hören bekommen. Und das ist eben die interstellare Begegnung, die da stattfindet. Und dabei können eben alle dabei sein. Das ist ja eine öffentliche Veranstaltung und der Eintritt ist sogar frei. Das heißt, man kann also gerne hinkommen und also anschauen, wie sich da die Außerirdischen und die irdischen Experten begegnen und welche Wirkung unsere Fortschritte in der Astronomie auf diese Expertendelegation nun hat.
Freitagabend 19 Uhr in der Mensa Morgenstelle auf dem Berg. Hoffentlich lassen die Schneemassen das zu. Da gibt es die interstellare Begegnung. Wer kommt denn da aus dem All? Welche Experten kommen denn da?
Da gibt es einmal einen interstellaren Geist. Und das ist auch eine Figur, die Kepler bereits in seiner Geschichte Somnium schon verwendet hat, mit der er so ein bisschen den Lesern die Möglichkeit geben möchte, eine andere Perspektive einfach einzunehmen. Dann gibt es einen Professor Din Akrao, Der ist von einem Planeten in 200 Lichtjahren Entfernung und dort ist eben vor 63 Millionen Jahren kein Riesenmeteor eingeschlagen, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und deswegen sind auf diesem Planeten, haben sich die Dinosaurier zu intelligenten Spezies entwickelt und haben es auch geschafft, lange zu überleben, sind also eine sehr fortgeschrittene Zivilisation. Und dieser Professor Din Akreau, der ist also natürlich entsetzt, als er erfahren hat, dass hier seine Verwandten auf der Erde ausgelöscht wurden, und kann eigentlich überhaupt nicht recht verstehen, dass diese merkwürdigen Säugetiere nun tatsächlich Intelligenz entwickelt haben. Und der ist natürlich sehr daran interessiert, sich das mal anzuschauen und zu sehen, was da eigentlich passiert. Und obwohl er auch ein bisschen vorsichtig ist, weil aus seiner Sicht sind die Menschen doch noch eine recht wilde und unzivilisierte Rasse und er ist da etwas besorgt, ob er da heil wieder rauskommt. Und dann gibt es den Canis Marsi, den Marshund, auch eine Figur Keplers, der damit eine Kraft etwas einführen wollte, die die Planeten anschiebt auf ihrer Bahn. Das beschreiben wir ja heute etwas anders, aber das ist so eine Figur, die er da eingeführt hat. Und schließlich gibt es noch eine Schneeflocke. Das ist jetzt kein interstellarer Gast, sondern eigentlich ein irdischer Gast, den die Delegation als Zeitzeugen mitbringt, weil Nixnizis, die Lieblingsschneeflocke von Kepler, hat Kepler dazu inspiriert, sich über Kristallstrukturen Gedanken zu machen. Also warum Kristallstrukturen sehr häufig sechseckige Formen haben. Und der wird also als quasi als Zeitzeuge Keplers, kommt er als Gast mit und wird ein bisschen darüber erzählen.
Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch, die Wissenschaft erschafft damit, oder in dem Theater kommen dann Interwesen vor, die es eigentlich ja gar nicht gibt? Oder wie stehen Sie zu außerirdischer Intelligenz und Wesen von anderen Sternen?
Ja, ob es sie nicht gibt, das wissen wir ja überhaupt nicht. Also es wird ja zurzeit sehr intensiv auch nach extraterrestrischen Planeten geforscht und man hat ja sehr viele auch schon gefunden, weit über 400 inzwischen. Wobei man allerdings nicht wirklich erdähnliche bisher gefunden hat. Das liegt aber nicht daran, dass es die nicht gibt, sondern das liegt daran, dass diese Methoden, mit denen man sucht, vor allen Dingen sehr große Planeten gut entdecken können, also so Jupiterartige Planeten. Und es ist also auch, wenn man diese Rechnungen zur Planetenentstehung, die ja auch in Tübingen stattfinden, wenn man das anschaut, ist es eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch erdähnliche Planeten geben wird. Es ist eigentlich eher sogar der Normalfall, dass wenn ein Stern entsteht, auch gleich ein Planetensystem mit entsteht. Das heißt, es ist also keineswegs, ja, ausgeschlossen sowieso nicht, es ist sehr wahrscheinlich, dass es sehr viele Planeten im Weltall gibt. Und wir kennen jetzt keinen Planeten bisher, der in Frage käme als Heimatplanet von Professor Din Akreau. Aber vielleicht finden wir den ja noch, das ist nicht ausgeschlossen.
Was halten Sie von der gängigen Darstellung in Science-Fiction-Filmen oder Romanen, wie da mit außerirdischer Intelligenz umgegangen wird? Wie
ja,
liest das an Wissenschaftler?
Da müssen wir jetzt fragen, was genau meinen Sie mit der gängigen Darstellung?
Ja, Star Wars, Star Trek, diese ganze Geschichte. Es gibt ja sehr viele
Darstellungen. Naja, ich meine, sehr, sehr vieles davon ist natürlich in sehr offensichtlicher Weise einfach eine Fortsetzung menschlicher Eigenschaften, menschlicher Konflikte, menschlicher Politik. Und das kann man eigentlich nicht einschätzen. Also ich meine, als Wissenschaftler muss ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Solange wir da nichts gefunden haben, nichts entdeckt haben, kann man es einfach nicht sagen. Also man kann einerseits sagen, es wäre doch unwahrscheinlich, dass andere Zivilisationen, die vielleicht auch unter anderen Umständen entstanden sind und die eben vielleicht wirklich als Dinosaurier oder was weiß ich was, als Fische oder sowas Intelligenz entwickelt haben, dass die sich mehr oder weniger genauso verhalten wie wir Menschen. Andererseits kann man auch wieder sagen, wenn man der Evolution so eine gewisse Gesetzmäßigkeit einräumen will, dass man sagt, nun ja, wenn die unter ähnlichen Bedingungen entstanden sind, dann werden sie auch vielleicht sogar ähnlich aussehen. Das hat ja vielleicht einen Grund, dass wir zwei Arme und zwei Beine haben und nicht drei oder nur einen oder irgend sowas und zwei Augen und zwei Ohren. Und dann werden die sich vermutlich ganz ähnlich entwickelt haben. Das ist aber alles sehr spekulativ. Und ich würde als Wissenschaftler sagen, darüber kann man eigentlich nicht urteilen. Und auch so, wenn ich einfach so versuche, darüber zu spekulieren, ich stelle mir eigentlich lieber vor, dass es vielleicht doch andere Intelligenzen sind, auch wirklich mit anderen Perspektiven, als wir Menschen die haben. Das fände ich jedenfalls hübscher, als wenn alle Lebewesen im Universum so ungefähr genauso denken wie wir.
Glauben Sie, wir werden das noch erleben, dass da ein Kontakt wie auch immer geartet, hergestellt wird?
Nun ja, die Schwierigkeit ist ja, dass ein solcher Kontakt erst einmal sehr lange dauert, weil ja wegen der großen Entfernungen und da sie ja auch Signale, also nicht nur, dass sie nicht schneller reisen können, sie können auch keine Signale schicken, keine Nachrichten schicken schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn sie sagen wir mal, wir hätten eine Zivilisation in 200 Lichtjahren Entfernung und das wäre schon recht nah in interstellaren Dimensionen, das wäre sozusagen fast im Hinterhof, dann würde das 200 Jahre dauern, bis eine Nachricht von denen uns erreicht und nochmal 200 Jahre, bis unsere Antwort die wieder erreicht. Also es wäre so ein richtiger Dialog, würde da nicht wirklich zustande kommen. Und es ist natürlich dann auch sehr schwierig, eine solche Reise zu machen. Es ist zwar tatsächlich so, dass sie 200 Lichtjahre in einem Menschenleben überbrücken können, wegen der relativistischen Zeitdilatation. Also wenn sie sich sehr schnell bewegen mit einem Raumschiff, vergeht im Raumschiff die Zeit langsamer. Das heißt, im Raumschiff vergehen nur einige Jahre, während außerhalb zum Beispiel 200 Jahre vergangen sind und sie dann eben auch wirklich 200 Lichtjahre weit kommen können. Das ist im Prinzip möglich. Sie bräuchten dabei aber absolut gigantische Treibstoffmengen. Sie müssten da also dann fast die Erde verheizen, um da irgendwie einen solchen Flug machen zu können. Und von daher ist das schon, sagen wir mal, technisch ein ganz erhebliches Problem. Und ich würde also, so schön es wäre, aber ich rechne nicht wirklich damit, dass ich das noch erlebe.
Begegnung ist das eine, aber Informationsaustausch das andere. Das würde sowas eher funktionieren?
Ja, wie gesagt, auch beim Informationsaustausch ist das Problem. Sie schicken was los und dann warten sie 400 Jahre, bis die Antwort kommt. Und das ist dann schon eine etwas langwierige Sache. Da reicht also dann nicht mal vom Zeithorizont, nicht mal ein Sonderforschungsbereich, um das wirklich durchführen zu können. Sie müssen ja auch erstmal, wenn Sie einen Dialog machen wollen, Sie müssen ja erstmal das Verfahren etablieren, Sie müssen Nachrichtenübermittlungsverfahren etablieren, Sie müssen eine Sprache etablieren. Und allein das braucht ja einen gewissen Austausch. Das heißt, wenn man von einem solchen Dialog spricht, der müsste sich mit Sicherheit über Tausende von Jahren hinziehen. Und dann haben sie auch das Problem, die Zivilisationen müssen ja auch synchron sein. Wenn Sie mal überlegen, wir haben jetzt gerade mal vielleicht 100 Jahre, wo man sagen kann, wir wären überhaupt in der Lage, solche Signale zu empfangen, rein technisch. Und wenn Sie jetzt anschauen, wie alt die Erde ist mit mehreren Milliarden Jahren, und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass das auf einem anderen Planeten ähnlich passiert ist, dass dann diese Zeitfenster, in denen so eine Möglichkeit besteht, nun zufällig auch noch zusammenfallen, das ist ja auch noch beliebig unwahrscheinlich. Also insofern befürchte ich, das wird auch mit der Nachrichtenübermittlung nicht viel werden. Aber vielleicht geht ja hier auch diese Radiosendung ins All hinaus und vielleicht empfängt ja auf irgendeinem Planeten irgendeine fremde Intelligenz diese Sendung und freut sich, dass wir über sie reden.
Ist ja eine schöne Vorstellung. Da braucht man mal wieder ein bisschen Musik zum Thema Space auch von den Plump DJs Lost in Space.
This is Lunar Research Craft Voyager 6. Would all personnel stand by for further instruction?
Keep on moving to the universe. warp speed, baby. Keep on reaching for the sun. You can take me higher, higher.
We are missing Agent R-42. This ship is ready for departure. There is a magnetic storm closing in. Please return immediately, or we may be forced to leave without you.
Welle, Lokalmagazin am Freitagvormittag mit Hans-Peter Nollert von der theoretischen Astrophysik und auch vom Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen. Sage ich es zum ersten Mal auch korrekt, nach fast einer halben Stunde. Heute Abend am Freitag, dem 12. Februar ab 19 Uhr ist in der Mensa Morgenstelle eine interstellare Begegnung. Wissenschaft trifft Theater. Wir haben die interstellaren Gäste beschrieben bekommen. Sie haben auch gesagt, die interagieren mit den irdischen Forschern. Worüber werden die denn sprechen? Was werden die den Außerirdischen berichten, unsere hiesigen Professoren?
Ja, also da gibt es zunächst den Hans Ruder. Und der wird mal vorstellen, welche fantastischen Beobachtungsmöglichkeiten wir heutzutage haben. Wir können ja das elektromagnetische Spektrum mittlerweile in allen erdenklichen Spektralbereichen beobachten mit den verschiedensten Teleskopen auf der Erde und auch Weltraumsatelliten. Und da wird er auch einfach wirklich viele wunderschöne Bilder zeigen, was man damit denn jetzt eigentlich alles sehen kann und anschauen kann. Und was man heute sehen kann, was Kepler und Galilei eben wirklich nicht sehen konnte, wenn man schaut, was die durch ihre Teleskope sehen konnte, die kann man ja heute nachbauen, dann ist es wirklich erstaunlich, dass die daraus die richtigen Schlüsse gezogen haben. Das muss man schon bewundern. Und dann wird der Harald Lesch, der wird ein wenig grundsätzlich darüber nachdenken, was Naturgesetze denn eigentlich sind. Und das ist auch recht spannend, weil man ja normalerweise gerade auch in populären Darstellungen das eigentlich eher so präsentiert bekommt, also hier das und das, das haben die Forscher rausgefunden, das ist jetzt ein Naturgesetz und so ist das und das stimmt so. Und einfach mal drüber nachzudenken, ja wieso eigentlich, was ist denn ein Naturgesetz, das wird ja nicht vom Bundestag beschlossen, wo kommt das her, warum gilt das eigentlich? Und dann gibt es den Carsten Danzmann, und der eben mit seinen Mitarbeitern bei Hannover diesen Gravitationswellendetektor gebaut hat, ein Laserinterferometer mit zwei Armen von je 600 Metern Länge, und der wird einfach darüber erzählen, ja auch welche Schwierigkeiten beim Bau eines solchen hochkomplizierten Gerätes auftreten und wie man jetzt mit diesem wunderschönen Gerät, was die da bei Hannover ins Feld gesetzt haben, wie man damit also jetzt auf die Jagd nach Gravitationswellen gehen kann.
600 Meter lang.
Ja, das muss so lang sein, weil eben diese Verzerrungen, die die Gravitationswellen bewirken, die sind winzig klein. Und je größer man die Armlänge macht, desto größer werden auch die Verzerrungen. Und deswegen muss man eigentlich, also 600 Meter ist schon eher einer der kleineren Detektoren. Es gibt bei also zwei Detektoren in den USA mit 2 Kilometer und 4 Kilometer Armlänge und dann den Detektor bei Pisa mit 3 Kilometer Armlänge. Und bei GEO 600 in Hannover gab es einfach nicht genügend Geld, um das Ding größer zu bauen. Es sollte eigentlich auch erst ein größerer Detektor gebaut werden. Und dafür haben dann die Leute von Carsten Danzmann eine fortgeschrittene Lasertechnik entwickelt, um diesen Nachteil wettzumachen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und diese Lasertechnik wird dann in den nächsten Jahren auch in die Detektoren in den USA eingebaut. Und dann wird es dann wirklich sehr interessant, wenn man dann einen großen Detektor mit der fortgeschrittenen Lasertechnik hat.
Und die liegen da an der Straße entlang, 600 Meter, oder hat man freigesperrt?
Ja, nicht ganz an der Straße entlang. Das ist ein Versuchsfeld, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Institut heißt, der Uni Hannover, das dort also irgendwelche Kirschbäume oder so züchtet. Und auf diesem Versuchsfeld konnte also dieser Detektor gebaut werden. Und also der ist nicht direkt entlang der Straße, sondern mehr so entlang von dem Feldweg. Da steht dann auch so ein kleines Warnschild, bitte vorsichtig fahren, Messung läuft. Aber es ist natürlich so, diese ganzen Erschütterungen, es ist ja nicht nur der Trecker, der da vorbeifährt, es ist der ICE, der auf der etwas weiter entfernten Bahnstrecke vorbeifährt, es sind die Nordseewellen, die noch weiter weg an den Strand schlagen, also all das macht Erschütterungen, die man in dem Detektor auch wirklich sieht und die man dann anschließend eben entweder rausfiltern muss oder die einem einfach auch wirklich die Empfindlichkeit begrenzen, wo man dann einfach nicht messen kann, weil es einfach diese seismischen Störungen gibt, die man halt nicht wegbekommt.
Was für ein Durchmesser haben die Arme?
Die haben keinen sehr großen Durchmesser. Ich glaube, diese Röhren, ich weiß nicht, das sind glaube ich so 80 Zentimeter oder so. Also die sind nicht, die müssen nicht so riesig sein. Da muss ja im Wesentlichen der Laserstrahl durch.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Ihr Sonderforschungsprojekt geredet und die Gravitationswellen geistern immer wieder durch Röhren und Gedanken. Jetzt wollen wir das doch auch noch mal ein bisschen auflösen und aufklären. Mhm. Was sind denn eigentlich Gravitationswellen?
Ja, was sind Gravitationswellen? Also Gravitationswellen gehören zur Gravitation wie elektromagnetische Wellen zum Elektromagnetismus. Und wir kennen es ja vom Elektromagnetismus. Also Sie können, wenn Sie einen Permanentmagneten haben, der übt eine Kraft aus. Wenn Sie eine elektrische Ladung haben, wenn Sie zum Beispiel durch Reiben irgendeinen Kunststoffstab elektrisch aufladen, der übt eine Kraft aus. Und das sind die statischen Kräfte und dann kann man eben zu diesen elektrostatischen und magnetostatischen Kräften eben Wellen auch erzeugen und aktivieren. Und die können wir zwar, nur in einem kleinen Spektralbereich, eben im optischen Bereich können wir das direkt wahrnehmen. Licht ist ja eine elektromagnetische Welle, aber es gibt eben auch einen sehr großen Bereich, der von Radio sind ja elektromagnetische Wellen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und so weiter. Und die können wir dann zwar auch nicht direkt wahrnehmen, aber wir gehen heute recht selbstverständlich technisch damit um und haben so das Gefühl, das kennen wir irgendwie. Und nun gibt es eben auch zur Gravitation, gibt es Wellen. Wir kennen die statische Gravitation, die uns auf dem Erdboden festhält. Nicht immer auf dem Boden der Tatsachen, aber immerhin auf dem Erdboden. Und dazu gibt es eben auch eine Wellenerscheinung. Und diese Wellen werden erzeugt, wenn Massen sich sehr stark beschleunigt bewegen. Und die bewirken so etwas, man kann sich das vorstellen wie eine Verzerrung eben des Raumzeitkontinuums, in dem wir leben. Also so eine anschauliche Vorstellung, die man sich machen kann, ist, wenn man sich ein Gummituch vorstellt und sich vorstellt, dass man an diesem Gummituch so ein bisschen zerrt. Und dann können Sie Objekte haben, die auf dem Tuch zwar festgemacht sind, die sich auf dem Tuch also nicht bewegen, aber die trotzdem ihren Abstand ändern, wenn sie an dem Tuch zerren. Und so muss man sich das vorstellen. Die Gravitationswelle zerrt an dem Tuch und verändert zum Beispiel Abstände, eben dieser Spiegel in dem Interferometer, und das kann man dann messen. Nur sind halt diese Abstandsänderungen leider winzig klein, also eben auf einen Kilometer. Wenn Sie eine Veränderung von einer Haaresbreite hätten, da wären wir froh, aber es ist nicht eine Haaresbreite, es ist auch nicht eine Lichtwellenlänge, es ist auch nicht ein Atomdurchmesser, es ist auch nicht ein Protondurchmesser, sondern es ist ein Tausendstel eines Protondurchmessers. Und es ist schon wirklich fantastisch, dass man sowas überhaupt messen kann. Und deswegen braucht man eben auch diese großen Geräte und deswegen ist das auch sehr, sehr schwierig.
Mit den ganzen Erschütterungen, ist es, kann man sich darauf dann überhaupt noch verlassen? Ist
das ja, zum einen, man kann das natürlich alles nachprüfen. Man kann ja die Erschütterungen, man kennt das ja, man kann das nachmessen. und man weiß, was man von dem Detektor an Rauschen zu erwarten hat. Man weiß also auch im Bereich der niederfrequenten Erschütterung, so unterhalb von etwa 50 Hertz, da ist auch wirklich nichts mehr zu messen. Da ist einfach zu viel seismische Störungen. Und man wird sich aber auch nicht darauf verlassen, wenn jetzt in einem Detektor etwas zu sehen ist. Da würde man sich nicht darauf verlassen. Aber es gibt ja eben mehrere Detektoren, sehr weit voneinander entfernt. Und wenn man jetzt in mindestens zweien dieser Detektoren die gleiche Erscheinung sieht, also dann würde man schon sagen, nun ja, da ist wahrscheinlich was dran.
Man kann sie sich vorstellen, das Gummituch. Sie sind dann auch sichtbar gemacht als Bilder und man kann sie auch hören.
Ja, es gibt also zum Teil liegen, gerade die Empfindlichkeit dieser Detektoren liegt eigentlich in einem Bereich von einigen hundert Hertz, wo man ja auch sehr gut hören kann. Das heißt, man kann einfach diese Welle hörbar machen. Man würde sie sogar, wenn sie stärker wäre, würde man sie wahrscheinlich sogar unmittelbar hören können. Nur das ist leider völlig jenseits von allem, was überhaupt vorstellbar ist an Stärke einer Gravitationswelle. Aber man kann das simulieren, indem man sie einfach hörbar macht. Und man kann auch Erscheinungen, die jetzt sagen wir bei sehr tiefen Frequenzen sind, natürlich einfach ein paar Oktaven hochstufen, um das hörbar zu machen. Und solche Rechnungen hat man halt gemacht. Und da gibt es halt so Soundtracks, die man sich herunterladen kann und anhören kann, wie sich das anhört, wenn beispielsweise ein kleines schwarzes Loch erst von einem großen schwarzen Loch eingefangen wird und dann erst noch eine Weile um dieses große schwarze Loch herumläuft und dann aber immer weiter hineingezogen wird und schließlich von dem großen schwarzen Loch verschluckt wird.
Dann hören wir doch da mal rein, was Sie uns mitgebracht haben. Haben diese Bezeichnungen dann auch was zu bedeuten? GWA1SAH1?
Ja, das sind nur Bezeichnungen. Also GW steht für Gravitationswelle, A1 war, glaube ich, einfach eine Nummer und SAH, das ist von dem Scott Hughes von einem MIT in USA. Da steht jetzt das nicht drin, was es eigentlich ist, aber es ist, wie gesagt, es ist ein kleines schwarzes Loch von der Größe von etwa 20 Sonnenmassen.
Sie wissen das, weil Sie es schon gehört haben, oder würden Sie das auch hören, wenn wir das jetzt laufen lassen würden und Sie es nicht kennen?
Im Prinzip würde man das hören. Nur wie gesagt, das ist wirklich eine Situation, die sich auf einer tieferen Frequenz abspielen würde, die hochtransformiert ist. Aber wenn man diese Welle so hört, dann kann man daraus auch wirklich herauslesen, was da dahinter steckt.
Dann hören wir uns doch das mal an, diese Gravitationswelle mit dem schwarzen Loch. Schon was Bedrohliches.
Ja, jetzt ist es weg, das kleine schwarze Loch, und ist von dem großen verschluckt worden.
So macht man das hörbar.
Ja.
Wie in welchem Zeitraum läuft es dann ab? Ist es dann auch total beschleunigt?
Also der Zeitraum ist fast beliebig, weil Sie haben, also erstmal, wenn das kleine schwarze Loch eingefangen wird, es hängt dann ab, von in welchem Abstand von dem großen schwarzen Loch das passiert. Und was Sie da jetzt gehört haben, was da simuliert ist, das sind gerade die Gravitationswellen, die erzeugt werden von diesem Vorgang, dass das kleine schwarze Loch um das große herumläuft. Und dadurch, dass dabei Gravitationswellen abgestrahlt werden, verliert dieses System an Energie. Und dadurch rutscht das kleine schwarze Loch immer näher an das große heran. Es kann sich quasi nicht mehr halten, weil es Energie verliert. Und dadurch wird der Orbit immer schneller, das haben Sie gehört, wie die Frequenz immer höher lief. Und irgendwann stürzt es einfach hinein in das andere. Und das war so dieser Todesschrei, den wir da am Ende quasi gehört haben. Die Modulation, die da drauf liegt, das wäre eigentlich erstmal eine sehr regelmäßige Schwingung. Die Modulation, die da drauf liegt, kommt daher, dass diese beiden schwarzen Löcher jeweils für sich nochmal eine Eigenrotation haben, so wie ja auch die Erde eine Eigenrotation hat und alle Planeten auch eine Eigenrotation haben.
Hören wir noch eins?
Ja.
Gravitationswelle A2 SAH3. Was war das jetzt? Was ist da passiert?
Ja, das war eigentlich eine ganz ähnliche Situation, nur dass jetzt der Orbit sehr, sehr stark elliptisch ist. Und was dann passiert ist, also sehr stark elliptisch heißt ja, dass das kleinere Objekt einerseits sehr weit wegläuft vom Zentralobjekt, dann wieder nah ran, ganz schnellen Haken schlägt und das Zentralobjekt dann wieder wegläuft. Und immer dieses Klicksern war immer, wenn es gerade diesen ganz schnellen Bogen schlägt um das Zentralobjekt. Vielleicht hören wir jetzt einfach auch nochmal den nächsten Soundtrack. Das ist nämlich dann das, was man in dem Detektor Geo 600 wirklich hört.
Welcher ist das?
Wie das heißt der? Das ist der letzte, ich weiß es
der
gar nicht.
Der GWB1 Geon.
Ja, genau, der 1. ist das.
Den haben wir hier jetzt. Und nochmal den anderen.
Ja, also da war jetzt nicht ihr Radio kaputt und auch nicht der Sender, sondern das ist wirklich das, was sie in dem Detektor hören. Da hören sie nämlich im Wesentlichen Rauschen. Und die Kunst besteht eben darin, diese Signale, die wir gerade gehört haben, aus diesem Rauschen herauszufiltern. Und bisher ist es eben leider so, dass noch nichts herausgefiltert werden konnte. Die Detektoren sind zwar wahnsinnig empfindlich, aber es fehlt noch ein klein bisschen was. Und mit viel Glück, wenn jetzt so ein Ereignis, wie wir es zum Beispiel angehört haben, wenn so ein Ereignis in der Nähe passiert wäre oder es wären zum Beispiel ein Neutronensternbinärsystem wäre verschmolzen oder irgendwas dieser Art, wenn wir viel Glück gehabt hätten, das wäre in der Nähe passiert, hätte man etwas messen können, aber es ist halt einfach, weil die Empfindlichkeit nicht reicht, müsste so ein Ereignis sehr nahe passieren und sehr nahe passiert halt nicht so viel. Man muss halt schon einen größeren Bereich überblicken können, damit öfter mal was passiert. Aber wenn dann eben so ab voraussichtlich 2015 dann die weiterentwickelte Lasertechnik in den ganz großen Detektoren installiert ist, also dann müssen wir wirklich was sehen.
Und dafür gibt man dann Millionen aus, dass man hier das weiße Rauschen hört und nichts messen kann.
Nein, man gibt natürlich nicht für das weiße Rauschen Millionen aus, sondern man gibt die Millionen dafür aus, dass man einfach diese Geräte jetzt entwickelt und Erfahrungen damit sammelt. Und wie gesagt, wenn man diese Millionen nicht ausgegeben hätte, dann hätte man jetzt eben auch nicht diese weiterentwickelte Lasertechnik, die man dann in die großen Detektoren einbauen kann. Und man konnte das auch nicht in den großen Detektoren, das sofort zu machen, wäre halt ein großes Wagnis gewesen, das war ja, wie gesagt, eine völlig experimentelle Sache mit dieser Lasertechnik. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte der große Detektor da im Sand gestanden und hätte überhaupt nichts machen können. Und insofern, da muss man sich so rantasten. Und am Ende natürlich geben wir das nicht für das Rauschen aus, sondern dafür, dass man halt eines Tages wirklich diese Gravitationswellen misst. Und damit kann man dann halt sehr vieles auch sehen, was man mit den jetzigen Beobachtungen, zum Beispiel mit elektromagnetischen Strahlungen, nicht sehen kann. Dazu gehört beispielsweise der Innenbereich einer Supernova-Explosion. Das ist eben eine solche Explosion, die dann zu einem Neutronenstern oder einem schwarzen Loch führt. Und da fliegt einfach so viel Zeug in der Gegend rum, dass sie gar keine elektromagnetische Strahlung aus dem Inneren dieses Vorgangs bekommen können. Dagegen Gravitationswellen können sie empfangen. Und ganz faszinierend auch, dass auch beim Urknall, also bei der Geburt unseres Universums, auch Gravitationswellen entstanden sind. Und auch da können sie mit elektromagnetischer Strahlung nicht bis zum Anfang schauen, weil das Universum damals einfach elektromagnetisch undurchsichtig war. Dagegen für Gravitationswellen ist das Universum einfach immer durchsichtig. Das heißt, Sie können also damit, wenn Sie das messen können, können Sie wirklich dem Universum bei seiner Geburt zuschauen. Und wenn, dann geben wir für sowas die Millionen aus, nicht dafür, dass man ein bisschen Rauschen hier hören kann.
Ist es nicht auch gefährlich, wenn da schwarze Löcher von schwarzen Löchern verschluckt werden? Und das hört sich bedrohlich an. Ist es nicht auch für die Menschen gefährlich, wenn das simuliert wird?
Ja, es wird ja simuliert, wenn ich sage simuliert, das ist gut, dass Sie das erwähnen, das soll ich dazu sagen, das wird ja nicht im Labor simuliert, sondern auf dem Rechner simuliert. Also es wird ja wirklich nur gerechnet. Und wenn das im Universum passiert, das ist zum Glück alles so weit weg, dass wir davon also eigentlich nicht betroffen sind und mit Gravitationswellen sowieso nicht, weil die eben einfach sehr schwach sind.
Wie ist dann das Verhältnis der Astrophysik zu der CERN-Geschichte? Von Ihrer Seite aus?
Ja, da ist von unserer Seite gibt es da eigentlich nicht so viele Berührungspunkte. Also da geht es mehr um die, vielleicht die Astroteilchenphysik. Also es geht ja um Elementarteilchenphysik bei CERN. Und mit Elementarteilchenphysik haben wir jetzt bei den Gravitationswellen nicht so viel zu tun. Also da ist eben eher die Berührungspunkte im Bereich der Astroteilchenphysik dann.
Was bringt es der Allgemeinheit, wenn sie die Millionen da weiter ausgeben und forschen und Ergebnisse haben?
Ja, was bringt es der Allgemeinheit? Man kann natürlich immer Beispiele finden, wo man sagen kann, okay, hier wurde jetzt neue Lasertechnik entwickelt, die kann auch woanders eingesetzt werden. Und ein beliebtes Beispiel für die Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie ist ja immer GPS. Das würde ohne Relativitätstheorie nicht funktionieren. Aber ich denke auch, dass einfach die Erforschung der Welt um uns herum, des Universums, dass das einfach eine Tätigkeit ist, die zum Menschen einfach dazugehört. Also so wie ja zum Beispiel auch Kunst dazugehört, wo man ja auch sagen kann, ja, was bringt denn das? Das bringt vielleicht in der Werbung was, aber sonst doch nichts. Und es gehört aber einfach dazu. Es ist eine Sache, die die Menschheit einfach seit Jahrtausenden macht. Und man kann eigentlich sagen, es ist so wie ja auch Kunst, wo man sich fragt, wieso haben die Höhlenmenschen da was ist eigentlich in die Gefahren, wenn sie ums Überleben kämpfen mussten, da irgendwelche Sachen an ihre Wände zu malen. Aber es gehört einfach dazu. Und ich denke, so gehört es auch dazu, die Welt eben zu erforschen, die wir um uns herum haben. Und das scheint mir eigentlich die größere Motivation zu sein, als zu sagen, ja, kann man das dann vielleicht mal irgendwann dann doch noch irgendwie technisch einsetzen, obwohl es eben diese Anwendung, wie gesagt, auch gibt.
Hans-Peter Nollert, noch ein paar Minuten hier im Lokalmagazin. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Musik von oder über Aliens. Die Vipers, No One Wants an Alien.
Thank you.
Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin, kurz vor Schluss mit Hans-Peter Nollert von der theoretischen Astrophysik. Die wird am Freitag, dem 12. Februar, lebendig in einer interstellaren Begegnung. Wissenschaft trifft Theater. Freitagabend, 19 Uhr, Mensa, Morgenstelle. Ab 18 Uhr gibt es da schon das Einstein-Wellenmobil. Kann man damit fahren?
Reiten? Ja, damit kann man sogar fahren. Es gibt nämlich unter anderem ein relativistisches Fahrrad. Da sitzen Sie auf einem Trimfahrrad und radeln virtuell durch die Altstadt von Tübingen und können beobachten, da haben wir im Rechner die Lichtgeschwindigkeit ausgetrickst und auf 30 Kilometer pro Stunde gesetzt. Und Sie können beobachten, wie merkwürdig die Tübinger Altstadt aussehen würde, wenn Sie da wirklich mit einer Lichtgeschwindigkeit durchradeln könnten. Und wir haben also in diesem Wellenmobil eine ganze Reihe von eben solchen Computersimulationen, von Filmen und eben Exponate, wo sie einfach etwas machen können. Und das Ganze soll dazu dienen, um einerseits Relativitätstheorie erfahrbar zu machen und andererseits eben ein bisschen auch zu erklären, was diese Gravitationswellen eigentlich sind und wofür es diese Forschungsprojekte zu Gravitationswellen gibt. Und diese Ausstellung, die geht einerseits zum Beispiel an Schulen, also wir fahren das an eine Schule und das wird dort aufgebaut und dann kann das im Unterricht 2 Wochen lang eingesetzt werden. Und wir gehen damit aber auch auf Veranstaltungen, wie beispielsweise die Astronomiemesse, die jedes Jahr in Villingen-Schwenningen stattfindet. Oder eben heute Abend bei der Veranstaltung wird das Wellenmobil auch zu sehen und zu erfahren sein.
Vielen Dank für Ihren Besuch und die aufschlussreichen Worte aus einem mir bisher sehr verschlossenen Bereich der Astrophysik und der Gravitationswellen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung, es hat wirklich Spaß gemacht hier.
Gerne, das Interview kann man nachhören, zum einen in der Wiederholung am Samstagmorgen zwischen 5 und 7, da läuft das Lokalmagazin nochmal, und aber auch auf unserem Blog als Podcast lokalmagazin.wüste-welle.de. Das war's von unserer Seite, viel Spaß noch mit dem weiteren Programm. Und wir hören uns wieder am Montag um 10 Uhr, Lokalmagazin live beim Freien Radio. Ein paar Takte nochmal vom Space Alphabet. Tschüss, macht's gut.
Hi, boys and girls.
Hi.
All of you, I'm sure, know the alphabet as well as you know your own name. But here's a rhyming alphabet that's very new. It's called the space alphabet. To hear the space alphabet, you call out each alphabet letter in order, and I'll respond with the verse. Listen first to hear how it's done.
A.
For astronauts, heroes all. Now you begin, starting with A again. Ready.
A.
For astronauts, heroes all.
A.
For the breathing, for the call. For capsule, all ready to go. For discovery, a new world to know. For the engine that took years to build. For the flying by men well skilled. For Glenn orbiting through space. For helicopter, back to the base.
Hi.
For the instruments, keeping everything right.
Hey.
For the jet age with manned spaceflight.